Prima, dann würde ich sagen, nicht lange schnacken, Kopf in den Nacken mit alkoholfreiem Bier.
Alter Vater. Ja, das war laut wahrscheinlich.
Und damit herzlich willkommen zu einer weiteren illustren Episode unseres Busbastler-Podcasts. Wer uns auf YouTube sieht, sieht, es ist volles Haus. Wir drängen uns in ein Bild, das widescreen ist. Alles verzerrt wahrscheinlich gerade so Christian und ich am Rand. Ja, so mit so meterlangen Gesichtern.
Und Nasen.
Ja. Also schaut es euch an. Es halt auch ein wenig. Wir wollten eigentlich schön draußen im Freien aufnehmen. Aber das Wetter spielt uns da nicht so in die Karten wie gedacht. Naja. Ist halt so. Schlechte Qualität seid ihr von uns ja gewohnt.
Ist auch komisch.
Naja, also die letzte Folge war wirklich ein bisschen unterirdisch. Ja. Da hatten wir irgendwie Internetprobleme vom Feinsten. Aber gut. C'est la vie, wie der Franzose sagt.
C'est la vie, für die der Inhalt zählt.
Der Inhalt zählt.
Wie natürlich auch heute, liebe Freunde, denn wir haben zwei illustere Gäste. Illuster, darf ich illuster sagen?
Klar. Sehr gut.
Der liebe Lukas und der liebe Patrick sind bei uns. Und zwar ihres Zeichens... Gibt es dafür eine Berufsbezeichnung?
Ja, wenn man es ganz genau nimmt, ist es der Prüfingenieur. Mhm. Aber ja, TÜV-Prüfer passt TÜV-Prüfer. Genauso. Ja. Das macht uns da auch nichts aus.
Er hat TÜV gesagt.
Ja, ja, ich glaube, das wird uns heute öfter passieren.
Ja, ja, das war kein Thema.
Ihr habt zwei, seid natürlich von der GTÜ.
Ja.
Eigene Prüfstelle, ich hätte wieder TÜV-Prüfstelle gesagt. aber wie gesagt, passiert euch bestimmt auch häufiger. Ihr macht ja, eigentlich ist es aber eine TÜV-Abnahme. Zum Beispiel.
Zum Beispiel, genau, da ist halt das. Das ist, weiß jeder drunter, was zu verstehen ist. Ja. Wenn man da sich wirklich dran aufstößt, da gibt es dann auch ein paar Kollegen, die halt dann eben bei der GTÜ arbeiten oder auch bei der DEKRA. Mhm. Da legt man dann Wert auf die Hauptuntersuchung.
Ah,
ist dann der genaue Wortlaut, aber ja, also ich bin zwar schon echt lange bei der GTÜ, aber das hat mich eigentlich von Anfang an nie wirklich gestört, weil, ja...
Nö, das sagen alle.
Haarspalterei.
Um das nochmal einfach mal kurz als Basics zu definieren, also GTÜ ist quasi einfach eine andere Prüforganisation, also früher TÜV war das mal irgendwie beamtet oder wie war das?
Ja, also ursprünglich ist es so, da gab es den TÜV Süd, vor allem hier in den alten Bundesländern. Mhm. Und die DEKRA hat hauptsächlich die neuen Bundesländer betreut nach der Wende damals. Und die hatten dann tatsächlich auch so ein Monopol. Mhm. Die durften das als einzige tun. Und nach sind dann ein paar eben ja, neue Prüfgesellschaften auf den Markt gekommen, sage ich jetzt mal. Also nicht nur die GTÜ, da gibt es dann auch noch die KÜS oder die
FSD.
Ja, genau.
FSD,
ich habe gar nicht. FSP.
Ja. Krass.
Ja, aber genau, und die sind dann nach und nach gewachsen. Ich denke, die GTÜ kennt man da jetzt, ist so die drittgrößte Kraft mittlerweile. Ja. Aber ja, so hat sich das entwickelt. Ja. Und mittlerweile haben die auch nicht mehr das Monopol, die sind jetzt auch untereinander ein bisschen. Also TÜV und DEKRA haben jetzt nicht mehr das alleinige Monopol in den jeweiligen Gebieten, sondern.
Ja. Okay. Das heißt, also habe ich so ein bisschen für mich festgestellt, ab dem Moment, wo das Monopol gefallen war, spielte plötzlich aufgrund des Konkurrenzdruckes auch so Sachen wie Service eine Rolle.
Ja.
Ne? Also früher war es so, du gehst quasi zur Prüfstelle und hast dich gefühlt, wie wenn du beim Rektor vorsprechen musst.
Genau.
Und seit dem Moment war es so ein bisschen so, ja cool, plötzlich kriegst du eine E-Mail, dass du wieder daran erinnert wirst und wirst nett begrüßt, kriegst Kaffee angeboten und so. Also irgendwie fand ich das, also für mich als Endkunde war das eine sehr positive Entwicklung.
Um dir dann trotzdem zu sagen, dass du eine Schrottkarre hast.
Richtig. Genau. Aber du hast schon deinen Kaffee in der Hand. Ne?
Genau. sehr gut. Ja, also wir werden euch heute tatsächlich, haben wir uns vorgenommen, euch ordentlich in die Mangel nehmen.
Ja. Ne?
Weil das Themen sind, die wir sprechen, natürlich für euch draußen, die enorm wichtig sind.
Also das Christian, du könntest noch ein bisschen mehr in den Fokus des Mikrofons rücken.
Ich kann auch gerne, so, dass alles passt zusammen.
Weil es ist natürlich, wir haben Leute, die bauen aus, die kaufen sich Fahrzeuge, aber vergessen tatsächlich, dass sie dann wirklich irgendwann mal zu einer Wohnmobilzulassung wollen, müssen, können oder merken während des Ausbaus, verdammt, ich muss es ja, ne, weil es gesetzlich ja, glaube ich, sogar, ja. Das reden wir gleich drüber, und die merken auch, dass sie Geld sparen können später. Ne? Versicherungstechnisch, wow. Steuer ist glaube ich nicht so, kommen wir auch noch dazu.
Oh ja.
Ihr merkt, viele, viele Fragen entstehen mit jedem Satz, die wir versuchen, alle zu beantworten. Und ihr habt uns natürlich auch Fragen gestellt.
Genau, und wir werden versuchen, also für die Leute, die das bei YouTube sehen oder auch nochmal nachhören wollen, hallo, quasi Kapitelmarker zu setzen, sodass ihr zu den einzelnen Themen direkt reinspringen könnt. Ob ich das für den Podcast hinbekomme, weiß ich nicht. Das habe ich noch nie gemacht. Ich weiß, dass es theoretisch geht.
Okay.
Aber schauen wir mal. Tja. Lasst euch überraschen. Wollen wir loslegen?
Wir legen los.
Seid ihr bereit?
Du musst noch Werbung für die Bierpause machen.
Oh ja, diese Bierpause. Warte, Wohlsein.
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 Diese Bierpause wurde euch präsentiert von Road and Board.
Danke.
Ja. Ja,
diesmal von mir alkoholfrei. Es ist auch Nachmittag um 14 Uhr, Freitag. Ja. Ich glaube, da schon mit fleißig Bier anzufangen ist.
Hätte ich gar kein Problem damit.
Ich
aber,
weiß. Du nie.
Nee. Ja. Wie war das? Was habe ich heute gelesen? Aufgewacht mit großem Bierdurst. Ich glaube, mein Körper weiß, dass ich normalerweise auf einem Treffen wäre.
Ja, genau. Sehr gut. Ja, leg los.
Ja, wir haben versucht, eure Fragen, die wir vorab bei Instagram schon mal so ein bisschen abgefragt haben, ein wenig zu strukturieren. Fangen wir an mit den Basics. Wie läuft so eine Wohnmobilabnahme eigentlich grundsätzlich ab? Welche Dokumente muss ich mitbringen?
Ja, also da kann man grundsätzlich das recht kurz fassen sogar, die Antwort. Wir brauchen tatsächlich einfach nur eben das Auto erst mal vor Ort, dann mal die Fahrzeugpapiere, die es bis dahin hatte, also den Fahrzeugschein. Meistens ist es ja so, dass das ein bisschen ältere Transporter sind, es gibt aber auch neuere Transporter. Und das Ziel nach dem Termin ist ja nicht mehr drinstehen zu haben, Fahrzeug zur Güterbeförderung bzw. LKW, sondern halt eben dann ein Wohnmobil drinstehen zu haben. Und da gibt es dann die paar Punkte zu erfüllen. Das sind drei Stück vorerst mal. Man braucht halt eben dann die Schlafgelegenheit im Fahrzeug. Man braucht eine Kochgelegenheit, eine fest verbaute. Da weiß ich, da kommen nachher auch schon die ein oder andere.
Ja, ja, heißes Thema.
Die Anzahl der Kochgelegenheiten nach oben hin ist offen. Eine muss jedenfalls fest verbaut sein.
Das ist auch schon mal ein Wink mit dem Brückenfall.
Ja. 13. Ja. Und Tisch sollte drin sein. Der darf allerdings auch leicht entfernbar sein.
Ja. Ja.
Genau, das sind so die Basics.
Ja. Ja. Kommen wir gleich, glaube ich, noch dazu. Drehsitzkonsole, ABE, irgendwie sowas zu solchen
genau.
Sachen?
Genau. Also, ja.
Genau, prinzipiell erstmal alles, was Zubehör ist, ja. Braucht halt irgendwie einen Nachweis ja. Für uns, ein Prüfzeugnis.
Ja.
Genau.
Weil sonst wird es schwer.
Ja, also alles, genau. Was da E-Prüfzeichen hat, vereinfacht es in der Regel. Ja. Die brauchen dann, da entfällt oft die Eintragungspflicht ja. Dann tatsächlich. Ja. Und wenn man eben noch mehr umbauen möchte am Fahrzeug, dann geht es halt ein bisschen mehr ins Detail.
Ja.
Sei es eine Drehkonsole, dann braucht man halt eben den für uns heißt es immer Nachweis.
Ja.
Kann man aber auch ABE dazu sagen. Das ist dann wieder für uns die Unterteilung. Es gibt einmal so als Prüfzeugnisse, ist der grobe Trichter, nennen wir es mal. Prüfzeugnis, der Oberbegriff. Und dann gibt es darunter halt die ABE, das Teilegutachten oder eben das E-Prüfzeichen. Ausgehend von der jeweiligen Startposition ist es dann beim E-Prüfzeichen in der Regel eintragungsfrei. Ich sage in der Regel, weil es gibt immer eine Ausnahme. Teilegutachten muss man zu 100% eigentlich eintragen und der ABE, da muss man sich dann halt mal kurz reinlesen.
Genau.
Muss ich es eintragen?
Steht ja dann meistens in der ABE.
Genau. Meistens wie bei den Felgen.
Da genau.
Liest man es ja auch einfach noch nach und guckt danach.
Genau. Kurz erklärt ABE die allgemeine Betriebserlaubnis.
Genau. Ja. Genau.
Ja. Sprach für Sie der Erklärbär.
Hallo, das bin ich.
Wo wir bei Wohnmobilzulassung sind, welche Vorteile bringt denn eigentlich eine Wohnmobilzulassung?
Ja, also da ist es, also es bringt Vorteile. Ich habe mir da selber im Voraus eigentlich auch nie so große Gedanken gemacht, warum macht man es eigentlich? Jetzt ist es ja so, man hat ja einerseits eventuellen finanziellen Vorteil dadurch. Kommt dann immer ein bisschen auf das Alter, auf die Schadstoffklasse und auf das Gewicht von dem Fahrzeug an. Ob man tatsächlich dann einen steuerlichen Vorteil eben hat. Da gibt es das Kraftfahrzeugsteuergesetz. Da gibt es eine Tabelle.
Das klingt schon gruselig.
Ja, und da muss man tatsächlich auch für sich selber ein bisschen schauen.
Das erfordert viel Passion, das ist für die, die es interessierte, Paragraph 9. Also
ist Paragraph 9.
Ja. Kann man sich ja mal durchwühlen, das ist alles schön aufgelistet, welche Schadstoffklasse, welches Fahrzeug, das ist.
Und davon hängt es dann halt ab, wie wird das Fahrzeug versteuert, weil man muss es immer gegenüberstellen. Ursprünglich war das ja in aller Regel mal ein LKW, beziehungsweise eben genau steht dann drin Fahrzeug zur Güterbeförderung. Die werden besteuert, also nach Gewicht. Und dann muss man einfach gucken, habe ich überhaupt erstmal einen steuerlichen Vorteil daraus? Wenn ich das dann umbauen lasse, die Versicherung ist dann wieder ein anderes Thema. Das ist ja noch ein zweiter Kostenpunkt. Die werden dann natürlich auch unterschiedlich teure Policen haben, die Fahrzeuge. Ne? Muss man sich das mal angucken, ob es sich für einen finanziell lohnt. Es gibt vielleicht noch einen Punkt, der interessant wäre, allerdings für die ganz großen Fahrzeuge dann, weil es gibt ja für LKWs auch ein Sonntagsfahrverbot und Feiertagsfahrverbot. Und das spielt dann aber halt bei den Fahrzeugen über 7,5 Tonnen eine Rolle. Und wenn jemand wirklich so ein großes Gefährt hat, dann wäre es für ihn halt die Option zu sagen, ich darf legal auch an so einen Feiertagen eben fahren.
Krass.
Ja.
Spannend.
Ja, das sind so mal die Vorteile. Aber es gibt auch viele Fälle, also ich habe da eben mal, wir haben auch viele Stimmen dann gehört und wahrscheinlich auch zu Recht, wenn man hat nicht immer den steuerlichen Vorteil jetzt. Also das ist nicht automatisch günstiger.
Also das heißt, es gäbe auch die Möglichkeit, also man müsste sich das ausrechnen, ob man vielleicht die Karre einfach als LKW weiterfährt.
Genau, einerseits muss man sich ausrechnen und es kann wirklich halt sein, dass man teurer wegkommt, nur in dem Bereich Steuer. Was allerdings dann halt der Fall ist, das Fahrzeug sollte ja auch immer so durch die Gegend fahren, wie es auch im Fahrzeugschein beschrieben ist. Also wenn das Ding halt dann wirklich aussieht wie ein Wohnmobil und das kommt dann zu uns, zum TÜV, zur HU, zur GTÜ und das ist halt in ein komplettes Wohnmobil, dann wären wir angehalten, auch reinzuschreiben in den Prüfbericht. Also fahrzeugtechnisch okay, aber das passt halt nicht mehr ganz, weil es ist halt kein LKW, sondern es ist ein Wohnmobil vor uns.
Es entspricht nicht der eingetragenen Nutzung.
Ja, so
und wäre, glaube ich, dann sogar im schlimmsten Fall Steuerhinterziehung.
Im schlimmsten Fall ja, wenn man da absichtlich das nicht gemacht hat, weil man mehr hätte zahlen müssen.
Und da sind
Vater Staat hinterher.
Finde ich ja immer noch witzig und ich erzähle es immer wieder gerne. Ist ja auch der Grund, warum die Fahrzeuge mit AdBlue nicht mehr fahren können, sobald der AdBlue-Tank leer ist. Nicht, weil es technisch relevant wäre, sondern weil es ab dem Moment Steuerhinterziehung wäre.
Genau. Das ist unfassbar. Es erlischt die Betriebserlaubnis des Fahrzeugs.
Ja. Unfassbar. Naja, okay.
Ja, ja.
Also das war die Frage von Das Magi. Und
was?
Synchro Rocks schreibt...
Das Magi.
Das Magi,
hallo.
Das ist nur ein G. Also. Erläuterung der aktuellen Richtlinie /Gesetze. Was muss ein Wohnmo alles haben, damit man umschlüsseln kann? Schlafmöglichkeit, Kocher, fest eingebaut, hast du schon gesagt. Lose wird anscheinend auch hier und da mal ein bisschen akzeptiert. Also da kommen wir schon zum ersten Mal. Aber Kocher wird gleich nochmal eine eigene. Ja.
Eine eigene Stunde.
Da haben wir uns, glaube ich, schon drauf eingestellt.
Ja, wir freuen uns drauf, das war super.
Also wäre halt die Frage, also was sind denn so die, also ist es ein festgeschriebenes Regelwerk oder ist es eher so, so in die Art sollte es ungefähr sein als Richtlinie?
Also wir haben ja das VDTÜV-Merkblatt und es müsste aber auch nochmal über die EU-Richtlinie, glaube ich, auch nochmal vermerkt sein. Mhm. Da gibt es dann schon eine geltende Norm, die gilt für Wohnmobile, was die an Mindestausstattung haben.
Frage, wo wir gerade bei dem Merkblatt sind, bevor wir da weitermachen. Kann ich dieses Merkblatt als Normalsterblicher bekommen?
Ja, das funktioniert. Man müsste, also als Normalsterblicher, wenn man den ganz offiziellen Weg geht, dann kann man sich das bestellen. Das kostet halt Geld.
Ja, ich glaube 40 Euro oder so.
Und dann hätte man das auch.
Ah, sehr gut, weil wir schreiben nämlich gerade ein Buch und ich habe mich dem Kapitel der Wohnmobilzulassung verschrieben und habe vorne reingeschrieben, dass wir uns halt nach dieser Richtlinie sozusagen richten. Hatte aber dann, wo ich fertig war mit dem Kapitel, dann Angst, ob ich das überhaupt darf, ob ich das überhaupt verwenden darf. Aber es ist wirklich so, ihr könnt euch das holen, ja? Also ihr könnt das kaufen online und da könnt ihr mal reinlesen. Sehr interessant, also ist es wirklich kurz prägnant, mit sogar Fotobeispielen, was ich sehr spannend finde. Finde ich super, ist gut erklärt. Ja,
wir mussten nicht lachen, weil ein paar Beispielfotos drin sind, die man es nicht macht, von relativ namhaften Herstellern. Ja.
Genau, so nicht sponsert bei so und so, keine Ahnung. Ja, okay. Ja.
Das stimmt schon, ja. Da geht es wahrscheinlich auch um die Kocher-Thematik. Da waren ja auch ein paar Beispiele drin.
Ja, genau. Ja. Aber wie groß ist denn dann so ein Ermessensspielraum?
Also, ich glaube.
Schwierige Frage. Schwierige Frage. Ich glaube, die zwei sollten ihren Anwalt einschalten.
Wir haben ja grundsätzlich, sind schon eher. Ich würde jetzt unsere Prüfstelle, für die kann ich auf jeden Fall sprechen, mal eher als Wohnmobilfreunde affin auch darstellen, weil wir haben viele, die sind mit den Dingern unterwegs. Es gibt sicher auch bei der GTÜ sicher und bestimmt auch bei einer Organisation jemand, der hat halt da nicht so Bock drauf. Das gibt es aber bei jedem Bereich, sei es Motorräder oder sei es irgendwas, Umbauten. Und es ist halt so, wir Prüfer, wir arbeiten ganz oft mit Richtlinien zusammen und wir sind ja einer Prüforganisation unterstellt, also wir jetzt der GTÜ. Mhm. Und dann gibt es bei der jeweiligen Organisation in der Regel immer einen technischen Leiter, das ist dann so der Chief, der uns Vorgaben machen darf. Und wenn der zu uns sagt, für uns ist diese Richtlinie bindend, dann ist es die Richtlinie dem Wortlaut eben nach eine Richtlinie. Aber wenn es heißt, die ist für uns bindend, dann müssen wir uns mal an das halten, was drinsteht, und können dann nicht sagen, Kapitel 3 hört sich jetzt schön an, aber setze ich mich mal drüber hinweg oder so. Ja, und dann sind wir halt mal so grundsätzlich dran gebunden. Und es gibt dann immer wieder Auslegungsspielräume. Ganz klar, also ist ja auch, denke ich, so ein bisschen gewünscht, dass wir da nicht nur einfach ablesen und eine Strichliste durchgehen. Ist auch beim Thema Wohnmobil, gerade weil es viele individuelle Lösungen gibt, haben wir da unseren Spielraum. Und ein guter Tipp ist es, man muss es halt gut verkaufen. Man muss es gut erklären können. Wenn wir später mal gefragt würden als Prüfer, warum ging das und das bei uns durch, dann müssen wir halt zumindest mal eine Ausrede parat haben. So.
Okay. Ja. Ich war ja vor ein paar Tagen bei euch in der Prüfstelle und da war ja auch der Chef dann quasi mit da.
Ja. Ja, genau.
Und da kam so ein bisschen die Quintessenz raus. Naja, wenn man halt versucht, uns als Prüfer zu verarschen, dann geht das halt nach hinten los. Ja. Kann man das so als Tipp mitgeben? Also lieber offensiv offen und ehrlich damit umgehen, sagen, okay, das ist vielleicht nicht optimal, aber.
Also das ist halt das Thema Kommunikation. Also
man kann ja mit uns reden, wir sind ja jetzt nicht die mit dem erhobenen Zeigefinger dann jemanden ermahnen, sondern halt versuchen, mit dem Kunden dann eine Lösung zu finden, weil das kriegt man dann schon irgendwie hin oder anders mal, funktioniert ja meistens. Aber da muss man halt mit dem Kunden immer eine individuelle Lösung finden, weil sonst wird es, glaube ich, auch schwer, mit dem Kunden was zu vermitteln, warum was nicht funktioniert und warum das jetzt so sein muss. Und wenn man dem Kunden direkt so einen Lösungsvorschlag anbietet, so ein, zwei Möglichkeiten, dann hat der Kunde auch nochmal die Auswahl und dann kann er sich
das
überlegen.
Das ist im Endeffekt das Spannende. Das ist genauso, wie du vorhin gesagt hast mit dem Rektor. Ich glaube, viele, die in eine TÜV-GTÜ-Küststation fahren, die gehen halt
vom Negativen mal.
Genau, die gehen mit der falschen Einstellung
und
da rein.
Hoffentlich sieht er das nicht.
So, genau.
Und dann, sobald der Prüfer das zufällig sieht, dann ist man halt schon so ein bisschen in Fluchtmodus vielleicht. Und es wäre vielleicht von vornherein her eine ganz einfache Lösung auf dem Tisch schon gewesen.
Von vornherein ist ein guter Hinweis. Ja. Das ist was wir ja auch immer und immer wieder sagen. Leute, setzt euch mit euren Prüfern vorab, bevor ihr anfangt, zusammen und erklärt, was ihr vorhabt. Jetzt können wir das natürlich sagen, weil wir machen ja anderen Leuten damit Arbeit. Wie ist das dann jetzt? Ne? Also wir machen jetzt diesen Podcast und 1 Million Menschen rufen jetzt ab Montag bei euch an und sagen, hallo, wie sieht's denn aus?
Wenn jetzt 1 Million Leute anrufen oder auch ein bisschen weniger, dann sind wir auch schon mal gut beschäftigt. Also grundsätzlich ist es bei uns so, wir machen ja auch neben den Wohnmobilzulassungen oder Begutachtungen dürfen wir auch andere Sachen machen und wir haben da viel teilweise Tage, wo wir viel Telefonzeit nebenher oder während der Arbeitszeit haben. Oft auch lange Gespräche, manchmal ermüdende Gespräche auch, aber das ist uns in der Regel lieber, dass man es von vornherein klärt, weil hat für uns Prüfer einen guten Nebeneffekt. Also die Zeit, die wir am Telefon haben, klar,
habt ihr dann später nicht.
Die haben wir erstens später nicht und zweitens haben wir dann den stinkigen Kunden auf dem Hof nicht.
Ja.
Und aber die gleiche Zeit, die Diskussion, bis man zu dem positiven oder negativen Ergebnis kommt, die haben wir dann irgendwo, haben wir sie am Telefon oder in der Prüfhalle. Ja. Und wenn man dann von vornherein dann so ein paar Sachen klärt, dann ist der Kunde nachher zufrieden, wir auch. Und der Kunde, der fährt dann nicht mit hochrotem Kopf weg und so.
Also nochmal an euch da draußen ein Riesentipp. Seht sie als Freunde und nehmt eure Freunde einfach mit zu eurem Ausbau. Und ich glaube, dann habt ihr später auch die wenigsten Probleme. Ich habe sogar schon mal gehört, dass oder zumindest habe ich das bei meinem TÜV-Prüfer, der war auch von der GTÜ so gemacht, der war von Anfang an dabei und ich habe ihm so nach 70% einfach mal so das Ding gezeigt. Mhm. Bin mal hingefahren, habe gesagt, wie sieht's aus? Er hat gesagt, cool, weitermachen, passt so von meiner Seite aus. Weil wir halt tatsächlich viel hatten, dass die Leute da einfach hinfahren mit einem fertigen Ausbau und ihr dann plötzlich sagt, nein, die Rückwand, das passt irgendwie gar nicht, das sieht alles ganz scheiße aus, reiß es raus, ja, muss ich das ganze Ding auseinanderreißen. Im Endeffekt, liebe Freunde, aber selber schuld. Ne? Von daher, nehmt die Leute mit.
Ja. Und es ist ja zur eigenen Sicherheit. Ne? Es ist ja nicht zur Schikane gedacht, sondern zur eigenen Sicherheit. Aber da kommen wir mit Sicherheit auch noch drauf. Eine Frage hätte ich noch zu den Basics. Die haben wir aber im Prinzip fast schon beantwortet. Gibt es lokale und regionale Unterschiede? Aber das ist wahrscheinlich eher den unterschiedlichen Chefs in dem Fall. Wie hattest du gesagt?
Die technischen Leiter. Dann. Ja, also die, soweit ich weiß, treffen die sich also untereinander auch, um mal die gleiche Linie zu fahren, weil das VDTÜV-Merkblatt gilt halt wirklich für alle Organisationen. Und sowas wird auch immer mal wieder neu besprochen, ein bisschen überarbeitet und so. Also das ist nicht in Stein gemeißelt für die Ewigkeit. Manche Sachen ändern sich, es kommen ein paar neue Sachen. Also auch die Technik ändert sich ja hingehend manchen Punkten immer wieder ab. Und das Regionale sollte im Prinzip im Optimalfall nicht so einen großen Unterschied spielen, so einen großen Aspekt. Aber es tut es natürlich. Man merkt es ja, also wir kriegen das ja mit. Es wird nicht überall gleich gehandhabt. Es gibt sicher auch schon jemanden, der ist vielleicht von uns mal weggefahren und hat gesagt, ey, bei denen hat es nicht geklappt, warum klappt es bei dir? Oft hören wir aber auch, das finde ich jetzt gut, dass man mit euch darüber sprechen konnte. Es menschelt halt dann immer. Ja, einfach auch. Wobei ich denke mal, grundsätzlich versucht da jeder so das ordentlich zu machen. Ja. Und was halt auch das ist, manchmal poppt halt echt immer ein Thema auf. Ich habe da mal was gelesen von den Fragen mit den Trennwänden und so. Vielleicht gab es da mal irgendwann eine auf dem Deckel und dann hat vielleicht der technische Leiter für das Gebiet gesagt, so Leute, ganz strikte Linie, weil wir da eine auf den Deckel gekriegt haben, das muss jetzt halt so und so gemacht werden. Das bekommen dann aber vielleicht wir in Baden-Württemberg nicht mit, wenn das in Hessen der Fall war, weil bei uns gab es da halt keine auf den Deckel und dann kriegen wir davon halt mal nichts mit. Ja.
Spannendes Beispiel dazu, in Bremen ist es einfacher, ein amerikanisches Fahrzeug zum TÜV zu bringen, als in Bayern. Was einfach daran liegt, dass die werden da eingeschifft in Bremen, genau, die sehen sowas jeden Tag, die Prüfe, und haben dafür selber dann ein Gefühl entwickelt, was geht und was geht einfach nicht. Ja. Währenddessen die in Bayern dann lieber sagen, hier bin ich mir nicht sicher, bevor ich mich jetzt da wirklich in die Scheiße reite mit irgendeiner Aussage, die so lala ist, dann lasse ich es lieber komplett. Na, und ich glaube, so muss man das mit vielen Dingen sehen, ob das im Osten, Westen, Süden, Norden ist. Also vieles ist Auslegungssache, wir werden gleich darüber reden, dass vor allem in der Richtlinie stehen ein paar eindeutige Sachen drin, die halt nicht Auslegungssache sind, zumindest habe ich das so festgestellt, steht da drin und das ist einfach Fakt. Ne? Thema Kocher, kommen wir gleich dazu, dass man nicht richtig muss. Aber es ist halt auch wie ihr sagt, es gibt halt einfach Grauzonen. Ne? Und wenn man euch das ordentlich erklärt, da so und so sieht es aus und ihr seid damit einverstanden, ja, dann ist das doch okay. Ja. Sehr gut, kommen wir doch direkt. Kocher.
Ja, wir haben, also ich glaube, 80% der Fragen gingen ums Thema Kocher. Weil es natürlich auch große Unterschiede gibt, preislich schon alleine. Ne? Also du kannst zum kleinen Kartuschenkocher, den du für 15 Euro irgendwo kriegst, bis hin zum Induktionskochfeld für 1.500, kannst du alles einbauen. Deswegen erstmal die grundlegende Frage, Kocher. Fest verbaut, ja, nein, Und wenn ja, wie?
Warum nicht?
Genau. Ja. Genau. Prinzipiell ist es so, der Kocher muss fest verbaut sein. Ich glaube, da lässt auch das volle TÜV-Blatt eigentlich keinen Spielraum für sowas zu. Es muss halt mit Werkzeug lösbar sein. Also auch sowas wie Flügelmutter funktioniert dann eben nicht. Oder was ich wo schnell mit meinem Handgriff eher nicht.
Spannend.
Genau. Okay.
Das finde ich gut. Es muss mit Werkzeug lösbar sein. Mhm. Erst dann ist es wirklich fest
verbaut.
Genau.
Dass du quasi nicht mit einem kleinen Fingernagel das aufdrehen kannst.
Genau, oder mit so Schnellverschluss.
Ja, genau. Das ist die Thematik da, wo halt.
Sehr gut. Das ist so das Grundlegende.
Genau.
Okay. Also klare Sache.
Ja.
Thema Ellie.
Ja, genau.
Aber ja, eigentlich ja.
Genau. Und ich weiß, es ist ein Thema, wo wirklich viele Leute Fragen haben, vor allem. Vielleicht sind wir da an dem Punkt, den wir vorher hatten. Man geht da vielleicht mittlerweile, weil es echt ein Thema ist, wo viel drüber geschrieben und diskutiert wurde, schon mit einer vielleicht negativen Vorstimmung an das Thema ran. Ja. Vielleicht kann man da eben aber ein bisschen die Luft rausnehmen. Der Kocher muss halt fest verbaut sein, ist eine klare Aussage. Vielleicht denken viele, oh, ich muss ganz aufwendig Gas drin haben oder was auch immer. Es gibt da ja wirklich viele Möglichkeiten. Da steht dran Kocher. Der Kocher, der kann, ja, es gibt viele verschiedene Arten von Kochern, die man einfach reinbauen darf. Es muss nicht so eine perfekt verlegte Gasanlage sein. Es gibt auch das Thema Elektrokocher, ist auch ein Kocher. Ja. Wie man den dann ins Fahrzeug mit der Elektrik einbindet, ist dann wieder ein anderes Thema. Aber grundsätzlich geht es halt darum, es sollte möglichst sicher sein, das Ganze. Also darum gibt es da gewisse Vorschriften, vor allem auch an Gaskocher, sei es ein Kartuschenkocher oder eben einer mit einer Gasflasche drin. Ist es so eine größere Anlage, die dann mit Gasleitungen drin ist und Absperrhähnen und so, dann kommt in Zukunft halt auch das Thema Gasprüfung auf die Wohnmobilbesitzer mit zu. Und der Einbau grundsätzlich sollte halt, da gibt es dann die Richtlinie der DVGW, das ist die Gesellschaft, wo sich halt mit Campinggas vor allem auch beschäftigt, die hat da auch wieder Richtlinien gemacht, wie muss man so eine Anlage einbauen. Wenn man es etwas einfacher haben möchte, dann kann man auch so einen Kartuschenkocher reinbauen. Und da gibt es dann auch wieder verschiedene Preisklassen und Sicherheitsklassen. Wenn man so einen Kartuschenkocher macht, der im Innenraum betrieben wird, dann muss der halt auch eine Zündsicherung haben.
Schreibt bitte mit, Leute, da draußen. Ganz wichtig, der muss eine Zündsicherung haben. Das muss auch da drin stehen.
Genau.
Zündsicherung, glaube ich, kann man ganz gut selber testen. Ne? Man bläst die Flamme aus.
Und hört, ob es nach ein paar Sekunden klickt.
Genau.
Dann ist nämlich das Bimetall erkaltet und verschließt den Gaszufluss, was dann auch eben irgendeiner gesundheitlichen Schädigung durchs Gas oder im schlimmsten Fall halt eine Explosion vorbeugt.
Ja.
Das, und dann kann man den auch drin betreiben. Dann kann es auch ein kostengünstiger Kartuschenkocher sein, der eben wiederum fest verbaut ist.
Ja.
Und dann,
ich sage euch auch gleich, die meisten günstigen haben sowieso keine Zündsicherung und es steht immer drauf für draußen.
Ja.
Da frage ich mich immer, was verstehen die Leute an draußen nicht? Ne? Nur weil ihr die Schiebetür aufmacht, ist das noch lange nicht draußen.
Mhm.
Ne? Bitte lasst es. Also ich find das ganz krass, vor allen Dingen, was so diese billigen Kocher angeht. Das Ding fällt euch runter, im schlimmsten Fall, wir gehen jetzt mal vom schlimmsten Fall aus, die Flamme geht nicht aus, die bleibt einfach an. Im Van habt ihr viel mehr schneller entflammbare Sachen, wie jetzt ein Mülleimer steht daneben, das Taschentuch ist vorher runtergefallen und. Draußen ist das nicht so schlimm, da kannst du dagegen treten, da fliegt das Ding davon. Das ist im Van tatsächlich ein Problem. Von daher, Leute, achtet da bitte einfach drauf. Da ist Geld, glaube ich, dürfte da eigentlich keine Rolle spielen.
Sollte vor allem im Verhältnis zu dem, was man sonst so an Werten damit sich rumfährt und die Wertigkeit des eigenen Lebens sollte das, glaube ich, keine Rolle spielen. Einfach Deluxe fragt, ich habe keine feste Kochgelegenheit, aber mein zweiflammiger Kocher hat eine fixe Schublade, also immer dabei. Langt das? Haben wir gerade beantwortet? Nein.
Ja, also der muss zumindest zur Abnahme, muss die Schublade mit dabei sein. Wir müssen sie auch einladen.
Sehr gut.
Und es gibt ja auch die Lösung, so eine Ausziehschublade.
Mittlerweile gibt es das, dass man die Schublade auch nach außen aufmachen kann. Dann kann man theoretisch auch draußen kochen. Funktioniert.
Dann muss aber der Kocher in der Schublade fest
sein. Genau. Genau.
Ja.
Und das ist ja auch das, also gerade um da wieder ein bisschen...
noch einen, mach das Denkergesicht.
Ich such einfach mal wieder das nächste Schlupfloch.
Ja.
Jetzt habe ich diesen Gaskartuschenkocher auf der Schublade fest verschraubt.
Mhm.
Kann aber die Schublade leicht aushängen.
Ja, da ist der Punkt, da denke ich, da machen wir eine klare Aussage. Mhm. So, wir nehmen halt das Fahrzeug ab zur Wohnmobilbegutachtung. Mhm. Da ist dann alles drin. Und es ist halt auch so, wir sind ja dann auch nicht die Polizei, sage ich da. Mhm. Wir haben unseren Bereich in unserer Prüfhalle oder in den Werkstätten, in denen wir prüfen. Was dann jemand draußen macht mit seinem Fahrzeug, das geht uns vor allem auch gar nichts an.
Ja.
Aber es ist halt so, wenn man uns fragt, wie begutachtet man sowas oder wie muss es dastehen, dann ist da halt die klare Aussage, muss halt dann drin sein.
Ja.
Wir müssen auch Bilder von machen.
Mhm.
Und ja, dann, das ist das, was wir zu sagen können. Wir wissen ja auch, was Leute da...
Sehr gut. Machen. Das mit den Bildern finde ich ganz spannend. Ihr macht Bilder bei der Wohnmobilzulassung. Das heißt, alle wichtigen Punkte, macht ihr ein Foto von.
Ja,
ne, bei mir war das zum Beispiel tatsächlich sogar die Heizung, die Planar, ein Foto von gemacht worden, weil da ein E-Prüfzeichen und eine Nummer drauf war. Dann ist es nämlich spannend, weil uns schreiben halt viele oder man hört das im Forum, ja, dann schraube ich den Kocher halt schnell fest und später fliegt der halt raus. Ne?
Fertig.
Ja. Klar, kann man machen. Dafür könnt ihr ja nichts eigentlich.
Das ist nicht unser Bier.
Genau.
Aber in dem Fall entspricht es ja dann nicht mehr der Abnahme und ist dementsprechend nicht mehr zulässig.
Richtig.
Also wenn sie dann kontrolliert werden dann und wenn da ein Kontrolleur
oder,
auf Zack ist und denkt, da gucke ich jetzt mal nach, dann kann das sein, die stehen dann bei uns und haben dann eine Mängelkarte mit, wie Zulassung noch zutreffend, Fragezeichen, dann müssen wir es abprüfen.
Ja.
Klar, dass der das vielleicht in der Zwischenzeit wieder reinmacht, aber dann kriegt er halt erstmal eine Mängelkarte mit und hat ein bisschen Schere rein.
Genau. Mhm. Also im krassesten Fall ist es so, dass ihr wenn ihr diesen Kocher wieder rausbauen solltet, erlischt in dem Moment diese Zulassung von dem Wohnmobil, damit fahrt ihr tatsächlich ohne... Betriebserlaubnis.
Ohne Betriebserlaubnis.
Ja.
Wegen einem publiken Kocher.
Ja. Genau.
Krasser Scheiß.
Ja.
Jetzt habe ich aber vorher so ein bisschen diesen Wimpen mit dem Brückenpfeiler rausgehört. Es ist ja nicht vorgeschrieben, dass du nur einen Kocher hast.
Ja.
Heißt also, wenn ich das richtig verstanden habe, du kannst dir zum Beispiel einfach einen Elektrokocher, eine Platte irgendwo fest einbauen, die du halt auf dem Campingplatz dann anstöpselst, wenn du Strom hast.
Mhm.
Und für sonst unterwegs hast du zusätzlich noch einen weiteren Kocher, den
wenn du
dann halt
draußen kochen so möchtest.
Nutzt.
Genau. Das heißt, Schublade auf, Kocher raus, fertig.
Das ist dann, ja genau.
Ja.
Ja. Das kann man gerne machen.
Total. Das Leben kann so einfach sein.
Das
ist ja auch total spannend. Es steht ja sogar in dieser Richtlinie, die ja wirklich, also holt euch mal die Richtlinie. Das ist wirklich spannend, was da drin steht. Ich habe mich lange damit beschäftigt und es ist so easy und es steht ja auch drin, dass Gaskartuschenkocher zum Beispiel oder überhaupt diese Petroleumkocher, ihr müsst im eingebauten Zustand, wenn das Ding fest ist, relativ einfach an die zu wechselnden Sachen kommen. Ne, das bedeutet nicht das Ding rausbauen und oder losschrauben stundenlang, damit ihr eine Gaskartusche wechselt alle 2 Tage, sondern im eingebauten Zustand wird auch geprüft, ob ihr einfach die Gaskartusche tauschen könnt. Und auch da gibt es keine Ausreden. Ihr könnt da nicht hingehen und sagen, ja, ich muss den jetzt rausschrauben, weil ich die Gaskartusche wechseln. Nein, es steht da wirklich eindeutig drin. Die haben wirklich an alles gedacht.
Verrückt.
Ja. Also ich würde sagen, das Thema Kocher ist jetzt quasi schon erledigt. So eindeutig, wie diese Nummer ist.
Theoretisch. Es gibt allerdings noch Fragen zum Thema angrenzend.
Sehr gut.
Zum Beispiel
Wohlsein.
Life of Wildling fragt, warum ist es Pflicht, einen Innenraum geeigneten Kocher, Gas, Spiritus, Elektro fest zu verbauen, haben wir geklärt, aber ein Feuerlöscher ist keine Pflicht. Das ist eine gute Frage.
Ja, das finde ich auch eine sehr gute Frage.
Berechtigt.
Ja.
Sehr gut. Also ist nicht Pflicht, oder?
Also in dem TÜV-Merkblatt ist nicht verpflichtend drin und deswegen kontrollieren wir es nicht, aber es ist auf jeden Fall wirklich sehr guter Anstoß, da einfach so einen Feuerlöscher mitzunehmen.
Ja. Mhm. Nimmt keine Pulverlöscher,
ja.
Das macht Sauerei. Mhm.
Genau, also es steht meistens auf den Löschern drauf, für was die geeignet sind. Sobald ihr Gas drin habt, solltet ihr auf jeden Fall auf Gaslöscher gehen.
Ja.
Eigentlich bräuchtest du, glaube ich, sogar 2, ne? Fürs Fahrzeug an sich, wenn du Kraftstoff löscht, ist der anders als bei Gas. Blabla, keine Ahnung. Ich denke, da streiten sich schon seit Jahren die Geister, könnte ich mir vorstellen.
Bei der nächsten Frage habe ich leider vergessen, den Namen dazu zu schreiben.
Oh nein.
Aber sie ist sehr ausführlich. Fast schon anekdotisch. Ich habe heute von einem Bekannten erfahren, dass bei ihr im Rahmen der Umschreibung zum Wohnmo der genaue Typ des Kochers im Schein vermerkt wurde. War mir neu. Was tun, wenn der kaputt geht und du nicht genau den gleichen wiederbekommst? Dann muss der neue ja eingetragen werden. Daher meine Frage, ob tatsächlich der Kochertyp eingetragen werden muss.
Spannend.
Mhm. Das ist tatsächlich eine Sache, die handhabt dann wahrscheinlich, die kann man handhaben, wie man als Prüfer das gerne macht. Also da gibt es keine, keine Vorgabe. Ja, ich weiß nur, es gibt vor allem in den bisschen älteren Wohnmobilen, da stehen ja dann auch noch so Sachen dran wie Vorfahrt, sind die Luken zu schließen. Das steht bei den neueren Wohnmobilen auch nicht dran. Ja. Gerade bei den älteren Fahrzeugen steht dann tatsächlich ein bisschen mehr drin, auch zum Thema Kocher, von wem der ist. Aber wir müssen es nicht reinschreiben. Ich finde es dann vielleicht wirklich auch ein bisschen, oder es ist auch ein bisschen unglücklich in dem Fall, wenn wirklich nicht der passende Kocher zu bekommen ist, einfach aus dem Grund, weil er dann ja gezwungen wäre, das umzuschreiben.
Und eventuell gibt es den Kocher ja in zwei, drei Jahren nicht mehr.
Ja. Aber da gibt es keine Vorgabe.
Ja. Prinzipiell ist, was drinsteht, muss ja auch verbaut sein, so.
Ja,
in die Richtung.
Ja. Also man könnte, also ich als Tipp an den lieben Fragensteller, den wir Manuel nicht aufgeschrieben haben.
Tut mir leid.
ist, glaube ich, wenn das wirklich da drin steht und der Kocher fliegt raus, einfach zur GTÜ, TÜV oder sonst was hinfahren, sagen, hier, schaut mal, das steht in meinem Fahrzeugschein. Ich denke mal, die tragen das dann aus oder so und aus die Maus.
Ja.
Also bei mir ist es auch so, Thema mal Eintragung oder nicht, viele Heizungen werden gar nicht eingetragen, also ne, da guckt der Prüfer auf dem E-Prüfzeichen und dann ist das okay.
Ja.
Bei mir steht die tatsächlich im Schein drin.
Ja.
Ne, also da steht die E-Prüfnummer und die Nummer von der Heizung drin. Bleibt ja auch im Fahrzeug. Finde ich irgendwie auch logisch.
Ja, das Thema Heizung, das rührt vielleicht auch aus einem anderen Punkt her. Also diese, bevor es die E-Prüfzeichen gab, da gab es in Deutschland halt auch auf den Scheiben, gibt es ja mittlerweile ein E-Prüfzeichen und früher gab es da immer eine Bauartgenehmigung.
Ja, genau.
Das ist eben dieser Kreis mit dem E drin, sondern diese Wellenlinie.
Ja.
Und früher war es so, musste man bauartgenehmigte, zum Beispiel auch Anhängerkupplung auch eintragen, das war aber in den 90ern noch.
Ja.
Usus.
Ja.
Ja. Und also vielleicht war es aus Gewohnheit, dass der immer noch halt eben eine weil es früher eben im Thema Bauartgenehmigung drin war, hat es halt mit eingetragen, die Heizung.
Also auch da seht ihr, gibt es Unterschiede. Vielleicht ist derjenige an den 86-jährigen TÜV-Prüfer gekommen.
Ja.
Man weiß es nicht.
Aber ich würde da niemand drauf festnageln auf einen bestimmten Kocher. Wichtig ist halt immer, dass wenn man einen tauscht wieder einen, der für den Innenraum geeignet ist. Sonst ist halt einfach
gefährlich. Also wäre in dem Fall vielleicht, wenn man sieht, dass da was eingetragen würde, sozusagen bei der Prüfung, bei der Abnahme, dass man dann eventuell auch nochmal das Gespräch sucht mit dem jeweiligen Prüfer und sagt, hey, guck mal, musst du das unbedingt oder könntest du das auch einfach rauslassen?
Ja,
vielleicht macht es einfach im besten Wissen und Gewissen, aber wie du schon sagtest, es sind halt nicht alle Prüfer auch selber Camper, die denken sich, ja, ihr technisches Gerät ist da drin, fertig. Und da ist halt vielleicht so ein bisschen Fingerspitzengefühl schon auch noch sinnvoll. Und das hast du aber halt vielleicht einfach nicht, wenn du die Problematik nicht einschätzen kannst.
Ja. Genau.
Wogegen?
Bitte.
UW-Schwarz. UW ist auch lustig. Uwe-Schwarz schreibt, wogegen verstoße ich, wenn ich bei Wohnmobilzulassung ohne Küche rumfahre, weil sie auf dem Campingplatz im Vorzelt steht?
Ja.
Im Prinzip hatten wir das ja schon, ne?
Ja, das ist genau der Punkt. Also das sind dann wieder nicht wir, die den kontrollieren werden, das ist dann die Polizei.
Ja.
Da kommt es dann drauf an, hat der Polizist einen guten Tag, einen schlechten Tag, kann man es ihm glaubhaft erklären. Das ist jetzt halt einfach, warum auch immer so. Wenn man es aber dann ganz genau nimmt, dann hat er halt die Küche wieder rausgebaut, dann darf er halt zum Prüfverfahren mit einer Mängelkarte und der guckt halt, die Küche ist wieder drin, Vorzelt ist auch wieder da. Ja, so, das ist halt genau der Punkt, da macht man sich viel zu viele Gedanken einfach.
Man hat viele Gedanken. Ja, genau. Wo du sagst, es ist eigentlich egal, was für ein Kocher. Ist das auch ein Wasserkocher, ein Kocher? Nee, das muss schon
ein Herd. Ich denke, das geht schon zur
Kochgelegenheit.
Eine Kochgelegenheit, mit der man Das ist jetzt, das ist jetzt ein neues Thema, da machen wir das
auch. Ja, also es ist auch so viele haben dann halt auch immer gesagt, ja, ich koche aber nicht.
Ja.
Ich koche so von Haus aus nicht, ich bestelle immer nur Essen.
Ja.
Das ist völlig egal.
Das ist egal, das ist halt kein Wohnmobil.
Ne? Genau, das ist kein Wohnmobil, richtig. Ja.
Das ist auch so, man kann das ja wirklich auf andere Bereiche dann ausdehnen. Das ist dann so, mein Wohnmobil steht der Rest vom Leben jetzt noch auf dem Campingplatz, ich brauche keinen Tank mehr.
Genau.
Ich brauche kein Lenkrad mehr, kann man dann ja auch argumentieren. Also das braucht ein Auto, braucht halt ein Lenkrad und einen Tank einfach oder eine Batterie heutzutage.
Ich würde sagen, Thema Kocher ist eindeutig zu 125% vollkommen geklärt.
Genau.
Wenn ihr da noch Fragen habt, kann ich euch im Herbst tatsächlich das Buch empfehlen. Mhm. Oder ihr fragt den GTÜ bei euch um die Ecke. Küss, TÜV, sonst irgendjemand. Thema Fenster.
Juhu.
Endlich geht's um Licht.
Yes.
Welche Vorgaben gibt es für Campingfenster?
Ja, also das ist so, wir hatten es vorher kurz schon angeschnitten, das hier mal den Bauartgenehmigungen. Fenster sind auch in dem Kapitel Bauartgenehmigungen zu finden. Mhm. Bei alten Fahrzeugen haben sie eben dieses deutsche Zeichen, nenne ich es jetzt mal, diese Wellenlinie. Mhm. Bei neueren Autos ist ein E-Prüfzeichen. Und da Fenster nicht als Ladung gelten, sondern eben auch wieder fest am Fahrzeug verbaut sind, müssen sie genehmigt sein und eine Fenstergenehmigung muss da halt drauf sein, also entweder ein E-Prüfzeichen oder eben eine Bauartgenehmigung und dann kann man die verbauen. Also eine einfache Glasscheibe, die sowas nicht hat oder eine Kunststoffscheibe, ist offiziell eben die falsche.
Ich müsste jetzt tatsächlich mal auf meine Dachfenster gucken.
Mhm. Ja.
Also steht es meistens in den, also auf dem, muss es denn sichtbar auf dem Fenster für euch
stehen? Also es muss sichtbar auf dem Fenster stehen und wenn du das Thema Dachfenster ansprichst, da gibt es dann nochmal einen Bereich, der die Dachfenster da eventuell rausnehmen könnte. Und zwar, es gibt so die Höhe 2 Meter, sind es glaube ich, oder 2 Meter 10.
Ja.
Quasi eine Höhe, in der eine Person nicht im Regelfall nicht verletzt werden kann. Deswegen sind bei LKWs die Spiegel auf der Höhe und oder drüber. Und ein Dachfenster ist auch in der Regel dann eben höher wie 2 Meter. Und der Hintergrund von dieser Bauartgenehmigung ist eigentlich, dass sie halt eben beim Splittern niemand schwer verletzen. Und da deswegen könnte ich mir auch vorstellen, dass unter Umständen auf dem Dachfenster manchmal nichts zu finden
ist. Wir sind auf dem Dorf.
Ja. Und dass die dann nichts hätten. Aber die Fenster, die so rund ums Auto sind, die haben die alle.
Ja. Also geht so ein bisschen auch in die nächste Frage rein, weil ich hatte diese 2-Meter-Grenze auch schon mal irgendwo aufgeschnappt. So, da hat mir jemand gesagt, so, ja, das über 2 Meter ist dann völlig egal.
Ja, kannst du einbauen, kannst du essen. Genau. Klar, Red Bull hat ja auch die Dose oben drauf.
Genau, nichts
anderes. Oder hier der Hähnchengrill.
Der Hähnchengrill. Deswegen, also wir sind ja auch sehr Fan von so Sachen aus dem Yachtbereich, Bootsbereich und so weiter. Aber natürlich haben solche, zum Beispiel Decksluken, natürlich keine Straßenzulassung. Warum auch? Aber wenn du sagst, es ist über 2 Meter und du sagtest aber könnte. Also wie ist es, wenn ich jetzt so eine Schiffsluke, weil sie einfach sehr flach sind und auf jeden Fall dicht ist und auch belastbar ist, dass ich drauf rumlaufen kann, darf ich sowas einbauen?
Also wenn es jetzt konkret um das Dach geht, würde ich sagen, da hätte ich jetzt kein Problem mit. Eben gerade aus dem Grund, die 2 Meter, deswegen darf man auch so Dachbefestigungssysteme oben drauf machen.
Solaranlagen?
Solaranlagen.
Ja, das ist auch immer eine häufige Frage. Ne? Ist meine Solaranlage oben abnahmepflichtig? Mhm. Ja, also ist die zugelassen da oben drauf? Ihr seid über 2 Meter.
Ja, aber kommen wir gleich zum Thema Ladung noch dazu.
Genau, Ladung. Wird... So,
genau, also
nach 2 Tage später.
Bootsbau, aus dem Bootsbau grundsätzlich, also als Dachluke oder quasi über 2 Meter bzw. 2,10 Meter. Auch da bitte immer mit euren Prüfer vorne mal quatschen.
Oh, Lieblingsfrage, darf ich die stellen?
Ja, bitte.
große Fenster, also wir reden, genau, also große Fenster, egal ob Dach- oder Seitenfenster, darf man Holme im Fahrzeug entfernen?
Mhm. Also das war jetzt nicht direkt eine Zustimmung.
Ich glaube, ich kenne die Antwort schon.
Es kommt drauf an.
Genau.
Also es kommt immer drauf an. Ja. Man sieht es ja, viele namhafte Hersteller haben ja ein Dachzelt reingemacht oder eben so eine Kabine und haben dann definitiv Holme durchtrennt.
Ja.
Und ich bin ja... also das werden sie sicher alle gemacht haben. Sicher, die haben das vor mit dem jeweiligen Basisfahrzeughersteller abgeklärt. Ja. was denn die für Reparaturrichtlinien haben, mhm, wo denn auch ein Karosseriebetrieb im Schadenfall trennen dürfte und neu einsetzen dürfte. Und genau da haben die halt eben getrennt,
ja,
und dementsprechend wieder für eine neue Versteifung unter Umständen auch gesorgt.
Ja. Ich glaube, da ist Thema Aufbaurichtlinie des, mhm, Fahrzeugherstellers, ja, glaube ich, ein, ja, ganz großes Ding. Bei Mercedes, beim neuen Sprinter steht tatsächlich drin A, B, C-Säule, sowie die Säulen im Dach, die diese A- und B-Säulen verbinden, genau, oben, dürfen nicht herausgetrennt werden. Diese Zwischenträger oben dürfen herausgetrennt werden, müssen aber dann, wie ihr das schon sagt, ersetzt werden durch eine Versteifung, Verstrebung, ja, sonst irgendwas. Gilt tatsächlich auch mit so einem Rahmen. Also wenn man anstatt, genau, diesen Holz, also Träger, einen Rahmen unten drunter macht, ist das kein Problem. Hierbei ist es dann aber so, wenn ihr uns jetzt fragt, ja, wie prüft denn das der TÜV? Da muss ich euch sagen, ihr könnt natürlich nicht unter eine Verkleidung gucken.
Nee.
Ihr müsst in dem Moment eigentlich
Da sind wir bei dem Punkt vorher, am besten, wenn man sowas vorhat, das ist ja jetzt auch wirklich ein tiefgreifender Umbau, da macht man sich schon einen Haufen Gedanken. Vorher mit uns schon absprechen, sagen, ich habe das und das vor, würdest du das mitgehen? Ja. Und dann kann man sich ja absprechen und dann kommt man zu einer Lösung und sagt, also es gibt vom Aufbauhersteller die Freigabe, ja oder nein. Dann mach's bitte auch, entweder macht's deine Werkstatt,
ja,
oder wenn du es dir selber zutraust, dann mach's und dokumentieren mit ein paar Fotos. Mhm. Und dann haben, das ist immer wieder bei dem Punkt, wir nehmen nachher das Ding ab und falls uns je einer fragt, warum hast du das so abgenommen, dann können wir sagen, hier ist unsere Ausrede, wir haben bildlich dokumentiert und haben nicht einfach unseren Stempel draufgehauen. So, und dann sind wir safe. Dann haben wir auch kein Problem.
Das ist so eine Sache, das macht zum Beispiel der Kort ja auch so, professioneller Umbauer, und der macht sehr häufig auch sehr, sehr große Dachluken rein.
Mhm.
Und da ist es dann halt eben auch so, dass es dokumentiert ist, dass es alles mit einem Rahmen verschweißt und bla bla bla.
Genau.
Und das kannst du einfach mit der Dokumentation, auch wie die ganzen Möbel und so weiter befestigt sind im Fahrzeug, dass du dem Prüfer das einfach vorlegen kannst. Und dann so haben wir gearbeitet.
Ist, glaube ich sogar, ich weiß nicht, ob wir noch zu dem Thema kommen, ich glaube auch, selbst bei Sitzbänken ist das, glaube ich, so. Es gibt manche Sitzbänke, da musst du nur Fotos machen, wie die unten verschraubt sind, also mit Haltern und allem drum und dran, weil ja dann Hitzebleche drumherum müssen da wieder. Und da gab es tatsächlich Prüfer, die halt gesagt haben, pass auf, mach da ein Foto von, wo ich auch sehen kann, dass das euer Auto ist. Ne? Also dokumentiert den Einbau, legt mir das vor und dann...
Das Ganze ist ja im Endeffekt ein Prozess, wo man mit dem Prüfer so mitgeht,
genau,
wo ich dem auch immer wieder Bescheid sagen kann, ich habe jetzt das gemacht, ich habe das gemacht, hier, genau, sind die passenden Bilder dazu.
Ja.
Das funktioniert ja alles. Und dann, wenn das alles sauber abgelegt ist, dokumentiert ist, dann weiß ja jeder auch, was er davon hat. Und dann
ja, genau. Dokumentieren, liebe Freunde, dokumentieren, dokumentieren. Macht Fotos von...
Macht einen Instagram-Kanal, das alles öffentlich einsehbar
ist. Genau. Ja, irgendwie sowas. Ja. Aber im Ausbau ist es immer cool, das zu dokumentieren, weil ihr könnt Sachen nachweisen, auch wenn ihr das Auto später verkauft und der Käufer hat vielleicht Fragen, ist die Dämmung richtig drin und so, dann könnt ihr das einfach nachweisen. Ich find's gut, ich find's super.
Auf jeden Fall.
Oder allein für den Fall, wo man kann konkret drüber reden, man kommt mit seinem Prüfer gar nicht mehr klar, sei es warum auch immer, der neue Prüfer, der hat noch nie was davon gehört und sagt, ja toll, jetzt bist du schon bei 80%, ich habe noch nie was mit dir geredet, dann kann er sagen, Moment, ich habe alles mal bildlich dokumentiert und dann hat man sich da nicht selber ins Abseits geschossen.
Oder auch, wenn man beispielsweise ein Wertgutachten machen möchte, da hilft sowas natürlich auch.
Ja.
Toll.
Darf man?
Das ist so fangen die besten Fragen an. Darf man eigentlich?
Ja, also, ich hole mal ein bisschen aus. Wir haben die Situation, eine Heizung wurde verbaut. Jetzt ist es so, dass diese Heizung natürlich auch als Lüftung funktioniert. Manche schwören auch auf Zuluft aus Frischluft. Das ist ein ganz anderes Thema. Sollte man nicht, darf man nicht. Aber jetzt habe ich quasi diese Heizung oder irgendeine Lüftung und muss dazu ein Loch in den Fahrzeugboden reinschneiden, weil ich ja möchte, dass die kalte Luft unter dem Fahrzeug in das Fahrzeug hineingesogen wird. Darf man das?
Ja, also ich würde sagen, man darf eine Öffnung ins Fahrzeug machen.
Mhm.
Die dürfte man ja zum Beispiel auch, wenn man tatsächlich mal sich jetzt eine Campinggasanlage selber verbaut, da gibt es ja auch vorgeschriebene B- und Entlüftungsöffnungen für den Gasflaschenkasten. Es gibt dann allerdings Vorgaben, wenn man ein Loch in den Boden schneidet, dass man halt eben auch wieder nichts Tragendes durchtrennt und dass man auch einen gewissen Mindestabstand dann eben von sowas wie einer Abgasanlage einhält. Mhm. Da gibt es dann auch Vorgaben, wie weit das Loch weg sein muss, vor allem dann, wenn es eben der Belüftung dient.
Mhm.
Und wenn das dann alles sauber eingehalten ist, dann würde ich sowas... Dann sehe ich da jetzt...
Wie weit ist denn der Abstand? Das ist die nächste Frage, oder? Wie weit ist der Abstand? Und was ist die Abgasanlage? Ist das die fahrzeugeigene Abgasanlage oder ist es auch die Abgasanlage der Heizung? Mhm.
Ja, das ist ja das Spannende daran.
Ja. Also wir haben Unterlagen da, ich könnte es nachschlagen, aber aus dem Bauchgefühl würde ich sagen, ein halber Meter.
Ja.
Halber Meter mindestens, aber wenn die Frage wirklich konkret wird, dann müssen wir da mal nachblättern.
Das, da empfehlen wir euch einfach wieder, fragt direkt bei den Leuten nach. Ja.
Bevor ihr das Loch da reinschlimmelt, zeigt den wo. Also ich würde auch tatsächlich so rein aus dem Bauchgefühl, wenn sowas darf, dann auf jeden Fall so weit wie möglich weg. Ne, beim Transporter Sprinterkraft, das ist so, da ist der Auspuff direkt mittig unten drunter. Ich glaube, wenn ich ganz, ganz nach hinten gehe, damit sollte das eigentlich überhaupt gar kein Problem sein. Macht ein Gitter drauf, damit euch Ratten nicht reinsteigen und Menschen, die darin schlafen können. Genau. Aber ansonsten, ja, spannend, sehr gut. Jens, eine Frage ist beantwortet. Check. Strom! Juhu,
Strom, mein Lieblingsthema.
Clemens schreibt, mich würde mal interessieren, welcher Steckertyp für die 230 Volt Einspeisung verbaut werden muss. Mhm. Ist ein DEFA-Stecksystem ausreichend oder muss es unbedingt ein CEE sein? Mhm. Liebe Grüße, Clemens, ich glaube auch Melfbox mittlerweile. Ne? Also nicht nur
lass doch mal die Brücke.
nicht nur DEFA-Stecksystem oder CEE, sondern auch diese Melfbox. Ich weiß nicht, hat die eine Cross-Bezeichnung?
Keine Ahnung.
Glaube nicht.
Ja. Also ist mir nicht bekannt.
Mein dafür halten und hören sagen aus den letzten Monaten. Ich habe mich ja sehr damit beschäftigt, weil ich wenig große Löcher in die Außenhaut meines Fahrzeugs machen möchte. Ich hatte auch den DEFA-Stecker drin. Den kennt man so aus den nordischen Ländern zur Motorvorheizung etc. Die sind aber meines Wissens nach nicht zugelassen, weil Kontaktbrände entstehen könnten, oder?
Ja, also zu dem Thema ist zumindest im VD-TÜV-Merkblatt vermerkt, dass halt eben die CEE-Stecker verbaut sein sollten. So steht es drin. Mhm. Gleichzeitig steht auch drin, dass wir Prüfer zu dem Thema keine Elektrofachabnahme machen, sondern wenn wir halt sehen, dass jemand einen Außenstecker hat oder irgendwas, dann soll er eben den CEE-Stecker haben, dann soll er einen FI-Schalter drin haben und es soll sach- und fachgerecht aussehen. Wir sollen und dürfen auch nicht unbedingt ein Blatt verlangen, dass es vor dem Elektrofachbetrieb geprüft wurde. Wir übernehmen andererseits auch keine Haftung dafür, wenn jemand ins Wohnmobil abfackelt, weil es halt eben falsch gemacht wurde. Mhm. Es soll ja in dem Fall soll es einfach demjenigen, der es umbaut, erleichtert werden. Er soll da nicht die mega Hürde haben, eine Elektroinstallation ins Fahrzeug zu bekommen. Es steht halt drin, wenn Stecker, dann CEE. Ja.
Okay.
Das steht so drin und
wäre aber jetzt, also auch da wieder, wenn man mit euch spricht und sagt, okay, pass auf, du hast die Melfbox angesprochen, Christian, das ist im Prinzip einfach eine kleinere Version davon, auch quasi mit Prüfung und so weiter, dass die unter Volllast, unter Kontakt gesteckt werden kann, ohne dass Funken überspringen etc. pp., wenn man euch sowas vorlegen würde.
Ich denke, da kann man dann drüber reden. Mhm. Ja.
Also Einzelfallentscheidung in dem Fall.
Ja, also wenn das gut gemacht ist und ich muss tatsächlich sagen, mir ist die jetzt gar nicht so bekannt bisher, diese Box. Wenn das wirklich so ist, dass die auch sicher ist und da würde ich mich, ich würde jetzt vielleicht tatsächlich mal bei einem Elektroinstallateur mich da rückversichern und wenn der sagt, das ist absolut sicher, dann hätte ich wieder meine Ausrede, wenn man mich fragt, warum habe ich es damals so eingetragen, sage ich, habe da mich wirklich informiert und dann ist es auch gut.
Ja. Das heißt, also ich denke jetzt mal wieder für uns, wenn wir jetzt mit Melfbox den K-Electric Martin sozusagen da als Kontakt haben und der sagt, okay, wir haben das geprüft und so sind die Ergebnisse, dann könnte man mit dem Wisch dann quasi zu euch kommen und dann halt eventuell so. Ja. Andere Variante, was auch häufig nachgefragt wird, sind die sogenannten PowerCon-Stecker. Die kann man eigentlich hauptsächlich aus dem Veranstaltungsbereich von den Lautsprecherboxen ursprünglich. Und da gibt es mittlerweile auch eine 230-Volt-Linie, die auch so geprüft ist, weil eben im Veranstaltungsbereich, da steckst du die quasi direkt vorne ein und dann wird immer nur noch aneinander geklemmt.
Ja.
Und die sind eben auch geprüft, dass man die unter Last schalten kann.
Ja.
Also ich denke auch, wenn das kein selbstgebasteltes Produkt ist,
ja.
Irgendwie, ne? Wenn ich hier so eine Hausstoffdose draußen habe, eine Stoßstange schraube, irgendwie sowas, dann lässt sich wahrscheinlich alles.
Gibt es irgendeine Richtlinie, die ich mir einfach mal so zu Rate ziehen kann? Also so eine VDE-Richtlinie oder sowas?
Ja, genau. Da gibt es eine VDE-Richtlinie dazu. Ich müsste die Nummer und so alles kurz mal...
Es steht übrigens auch in diesen in dieser Richtlinie, bla bla, hier
VDTÜV.
Genau,
in ja, das steht die, genau, da steht die Richtlinie drin. Genau, ich weiß sie immer nicht auswendig, aber da gibt es eine Richtlinie zur Elektroinstallation. Genau.
Ich glaube auch in dem Merkblatt steht halt auch drin, richten Sie sich nach dieser
genau. Linie,
bla, bla, bla.
Ja.
Und da steht das alles nochmal genau drin.
Spannend.
Ja, ja.
Spannend.
So, 230 Volt Anlage. Wird diese geprüft, hatten wir gerade, muss ein spezielles VDE-Zeugnis vorliegen?
Nein.
Nein, genau, muss nicht. Oder reicht der Einbau, den auch der Elektriker, den auch ein Elektroniker gemacht hat?
Umso besser,
ja, da ist
die Rechnung dabei, zack.
Einhalten der Vorgaben vorausgesetzt, genau, welche sind das, bla bla, Nero de Vent. Wir haben deine Frage jetzt, glaube ich, ausreichend beantwortet. Und ich finde auch, wenn man es ordentlich macht, vielleicht bei der Busbastler Akademie auch einen Workshop besuchen.
Sehr gut.
Und
gleich wird nochmal Werbung gemacht.
Genau. Und wer sich absolut gar nicht sicher ist, kann ja danach zum Elektroniker gehen. Die lösen ja dann, glaube ich, sogar diese Sicherung aus. Also die jagen da, glaube ich, weiß nicht, ob die Strom durchhauen oder so. Und prüfen dann, ob diese FI-Schalter und sowas, ob das alles funktioniert. Ist das der Fall, liebe Leute, dann macht euch bitte keine Sorgen. Das funktioniert alles.
Da würde ich sogar tatsächlich nochmal für einen K-Elektrik-Martin Werbung machen, weil die bieten das tatsächlich als Dienstleistung an, dass du dein eigenes Elektro-Setup von denen überprüfen lassen kannst.
Sehr gut.
Also ist wenn ihr, nicht wirklich teuer, aber dann bist du wirklich sicher, dass es funktioniert.
Genau. Also nicht nur bei euch ums Eck, sondern wenn ihr in Hamburg seid, schaut mal bei Martin vorbei.
Und liebe Grüße.
Und liebe, genau. Ladung und Transportsicherheit. Okay. Ein Thema, wo ich Nackenhaare kriege. Und
wie noch
man
mehr.
Hier, ja, und, wie man hier an den vielen Fragen sehen kann, dass da auch viel, viel Gesprächsbedarf besteht. Der liebe Wendelbar, der liebe Chris, ein Dozent von uns tatsächlich, hat die Frage gestellt, was gilt als Ladung? Was gilt als Ladung und was muss fest verbaut werden?
Geht, glaube ich, wahrscheinlich in dem Bereich eher so für den Innenausbau an sich, oder?
Ja, also ich würde mal sagen, fangen wir mal innen an. Wir können ja nach draußen dann gehen.
Genau.
Ja.
Ja, prinzipiell ist so, die drei Sachen, wo fest verbaut sein müssen, sind eben die Schlafgelegenheit, der Kocher und der Tisch. Da kann ja klappbar sein, sonst wie. Und alles, was rechtlich hinten drin ist, ist Ladung.
Ah, ja.
Und da zählen Schränke dazu, ein Rollcontainer, Geschirr, alles Ladung. Und prinzipiell gelten ja die Richtlinien umso schwerer, das allgemeine Verständnis dafür umso schwerer, umso tiefer, weil ich will jetzt nicht irgendwie von einem Deckenschrank erschlagen werden, wenn da noch zwei schwere Gasflaschen drin sind, weil ich die gerade halt oben halt drin hatte.
Ja.
Und was Geschirr angeht, halt kein Porzellan oder das feine Metallgeschirr von der Oma noch.
Der Messerblock.
Der obligatorische Messerblock, der magnetisch die Messer hinter dem Fahrersitz hält.
Genau.
Ja, aber Ladungssicherung ist nochmal was ganz Eigenes. Ja. Ich glaube, da können wir vielleicht auch mal mit den Jungs von der LACC mal eine Folge machen.
Ja.
Das wäre auch spannend.
Ja. Ja, bitte.
Tankunterbauten. Das kriegen wir auch recht häufig gefragt. Reicht hier so dieses typische Lochband oder doch stärker mit Flacheisen?
Wir reden, Wassertank.
Wassertank. Das geht nicht um Diesel- oder Benzintanks, sondern einfach um Unterflurtanks für Wasser und Abwasser.
Ja.
Wie müssen die befestigt sein?
Es gibt was Vergleichbares. Da geht es von Gasprüfung, Gastanks, Erdgas und LPG-Fahrzeuge. Die haben ja auch ab und zu diese Tanks eben unten. Und bei denen ist es so, natürlich ist es jetzt Gas und kein Wassertank, aber bei denen ist es eben so, dass da kein Lochband ausreicht, sondern da braucht man, ich glaube, zwei Flachbänder bis 100 Kilo und über 100 Kilo sind es dann vier Flachbänder.
Und das ist ja einfach.
Ja,
das wäre ja jetzt einfach.
Das wäre so einfach, ja.
Ja.
Gut, und es geht ja um Gewicht, ne? Also ist ja egal, was schlussendlich drin ist, soll ja verhindern, dass ihr das Zeug auf der Straße verliert.
Ja. Das ist natürlich beim Gastank, weil Metall Ein bisschen krasser als beim Abwassertank. Wie sieht es dann jetzt mit dem Abwassertank aus? Oder Frischwasser?
Ja, also ich würde es, also
das ist nicht so sehr gut.
Da kann man, glaube ich, oder vielleicht löst einem ja auch das Problem der Tankhersteller schon, wenn der sagt, das ist ein Tank für Unterflurmontage, dann kann ich mir gut vorstellen, dass vielleicht der Hersteller selber Befestigungsmaterial mitgibt, dass der vielleicht auch schon eine Kontur hat in dieser Tankhülle, wo man dann Bänder drumherum schnallt. Und dass vielleicht die Frage dann vielleicht voraus schon gar nicht so groß entsteht, weil da schon passendes Befestigungsmaterial dabei ist. Und wenn mich, also ich muss dazu sagen, wenn jetzt jemand zur Wohnmobilabnahme kommt, dann gucke ich dem nicht zwingend, wie seine Wassertanks befestigt sind, weil wir ja erstmal schauen müssen, sind die drei Must-Haves verbaut, sieht es wohnlich aus, dann darf er Wohnmobil sein. Wäre für uns erstmal fertig. Wenn jetzt aber wirklich das jemand fragt, dann würde, und er will es wissen, er will es bescheinigt haben vom Prüfer, ich glaube, dann würde ich die Linie fahren, dass ich mich da an das Thema Gas halte, weil es eben, da gibt es eine klare Vorgabe, was hält und was hält nicht, dann würde ich ihm so empfehlen.
Also ich glaube, liebe Freunde da draußen, wenn ihr zwei 6 mm Lochbänder genommen habt, und die einfach mit ein paar Blechschrauben in den Boden gerammt habt, glaube ich, ist der Erste, der rummeckert, wahrscheinlich der TÜV. Wahrscheinlich vollkommen logisch, wenn ihr das Ding wirklich so verbaut, dass ihr für euch selber sagen könnt, was auf das Ding hält, oder habt vielleicht größere Schrauben durch die Karosse gehauen mit Einnietmuttern etc., da einfach ein bisschen drauf achten, dass es wirklich ordentlich ist, dass es fest ist, dass es vielleicht sogar gegen Abfallen gesichert werden kann. Ich glaube, Abreißleihen etc. könnte man ja machen, damit ihr da nicht direkt das Ding auf die Autobahn werft.
Ich glaube, es ist eine gute Richtschnur. Vertraust du deiner Konstruktion dein eigenes Leben an?
Ja. Und gerade auch um die Konturen gibt es auch also noch einen Punkt. Also wie tief kann man den anbringen und so weiter. Also da würde ich mich tatsächlich dann wirklich entlanghangeln an diesem Thema Camping, Gastankbefestigung. Da gibt es auch, wie weit darf es nämlich tiefer hängen oder eben nicht tiefer hängen wie die Fahrzeugachse. Weil das Erste, was dann halt wirklich mal an einem großen Stein hängen bleibt, wäre dann eben der Tank. Den reißt man sich dann halt einfach ab. Und ich finde, das ist eine gute Gelegenheit. Oder da hat sich schon jemand voll Gedanken gemacht. Und wenn man danach arbeitet, dann hat man eine gute Chance, dass der Tank auch eben einfach am Fahrzeug bleibt und nicht so schnell beschädigt wird.
Okay, Beispiel. Ich lasse die Hosen runter. Steht hier eine Frage?
Nein. Jetzt sind wir so weit.
Ich lasse die Hosen runter. Ich habe mir einen Abwassertank selber gebaut. Und zwar habe ich den gebaut aus KG-Rohr. Das heißt ein Abwasserrohr, was so groß ist. Der Vorteil an dem Rohr war so, dass ich unter meinem Crafter Position habe, wo dieses Rohr genau reinpasst. Das heißt, es steht nicht drüber. Das, was drüber steht, sind dann halt diese großen Querträger. Und habe es mit den KG-Rohr-Befestigungsschellen, das ist eine Schelle, die geht drumherum, mit einer M8er-Schraube sogar, wird die dann in dem Rahmen befestigt. Und das ist mein Abwassertank. Ist denn sowas aus dem Do-it-yourself-Bereich machbar?
Ja, ich finde, das hört sich, da hast du dir Gedanken gemacht. Das hört sich vernünftig an. Ich habe es nur daneben geparkt. Ich habe jetzt nicht drunter geschaut.
Der weiß, wo mein Auto
Und das wäre okay. Und es gibt dann immer noch eine Sache zu beachten. Also unabhängig jetzt, ob man sich an diese Richtlinie, die ich gerade schon ein bisschen beworben habe, entlanghangen will oder nicht. Grundsätzlich gibt es eine Mindesthöhe. Für alle Sachen, die eben nicht flexibel sind, da muss man mindestens 8 cm von Bodenfreiheit einhalten.
Oh.
Alles, was eben fällt, sei es eben jetzt ein Wassertank oder sei es der neue Spoiler.
Ja. Für unsere Tuner.
Ja, genau. Für die Lowrider.
Genau. Und also auch wenn der ordentlich dran gebaut ist und aber tiefer wäre und der Mindestabstand unterschritten wäre, das wäre dann ein Problem.
Noch was ganz Kurzes. Ach Gott, wir haben so viele Fragen, ich weiß
nicht mehr. Ja, wir nehmen schon wieder über eine Stunde auf.
Echt? Mach keinen Scheiß.
Ja, wirklich.
Dann wird es tatsächlich eine lange Folge. Aber egal, es ist ein sehr wichtiges Thema, sehr, sehr spannendes Thema. Viele fragen uns halt auch, kann man überhaupt unter das Auto was bauen, da wo Platz ist? Ich habe irgendwann mal gehört, dass man kann bauen, was man lustig ist, wie ihr schon gesagt habt, wenn das Maße entspricht. Wenn es, glaube ich, nicht an zu heißen Teilen dran ist, wie jetzt zum Beispiel Auspuff, wenn es nicht an fahrzeugbewegliche Teile drankommt, wie jetzt zum Beispiel
Kardan.
Genau, oder Handbremsseile, oder wenn ich den Wassertank an ein paar Bremsleitungen aufhänge. Ne? Das wäre ziemlich doof, aber eigentlich, um das Ganze kurz nochmal zu umreißen, ich darf natürlich Sachen
unter das Auto
bauen.
Ja.
Ja. Sehr gut.
Darf man machen.
Cool. Beim Thema Wassertank spielt es eine Rolle, wie der Kugelhahn oder Ablassschieber?
Ja. Also da, wir haben uns da auch schon drüber unterhalten. Es geht ja wahrscheinlich nur um das, wie öffnet man den Wassertank. Ja.
Ist
uns nichts bekannt.
Euch egal.
Wichtig ist halt vielleicht für einen selber, dass er dann nur aufgeht, wenn man es auch wirklich will.
Ja, genau.
Und dann passt es.
Ja, okay.
Ja, sehr gut.
So, Freunde, hier haben wir abgebrochen.
Ja, halt, stopp.
Halt, stopp, ich werde gemobbt. Nein, wir mussten oder wir wollten tatsächlich aufhören, weil es einfach
weil zu euch lang sonst war. Die Birne raucht. Uns raucht sie nämlich.
Ja.
Ja. Wir haben noch viele weitere tolle und spannende Themen. Aber damit euch das nicht alles über den Kopf wächst, gibt es das Ganze beim nächsten Mal. Mhm. Teil 2. Und dann auch alles gemeinsam in voller Länge auf YouTube.
Geil.
Voll gut. Unser freut erster Zweiteiler.
Ja, der erste Zweiteiler. Ja, bei den Infos. So, egal. Genug gelabert. Danke fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal.
Vergesst uns nicht zu bewerten.
Tschüss.